ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen zu Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren. Wir beantworten hier alle Fragen rund um die Hormonumstellung und wir wollen euch zur Expertin eures eigenen Körpers machen. Diesen Podcast hört ihr werbefrei in der App der ARD Audiothek. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Moderatorin, Redakteurin beim Nachrichtenradio MDR Aktuell und die Expertin an meiner Seite, das ist die Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft, Dr. Katrin Schaudig. Hallo, ich grüße Sie.
Hallo, Frau Simonsen, ich grüße Sie auch.
Heute wollen wir wieder viele eurer Fragen beantworten. Wir haben zum Beispiel eine Hörerin, bei der die Hitze trotz Hormontherapie schlimmer geworden ist. Und es geht auch wieder um Fragen, ob ich Hormone nehmen darf, wenn es in der Familie verschiedene Krebserkrankungen gibt. Außerdem wollen wir auf Meningiome schauen. Das sind kleine Tumore im Gehirn, gutartige Tumore. Und da gibt es die Frage, ob es sein kann, dass diese Meningiome zu hormonellen Störungen führen. Außerdem wollen wir uns den Frauen widmen, die nach einer Abrasio, einer Ausschabung der Gebärmutterhöhle, eine Hormontherapie beginnen wollen. Und wir schauen auch nochmal auf die zyklische Einnahme von Hormonen. So, Frau Schaudig, es gibt viel zu beantworten. Wir wollen gleich loslegen. Aber zu Beginn schauen wir nochmal auf eine Nachricht, die uns ungefähr vor einem Monat erreicht hat. Und zwar die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA. Die hat die Blackbox-Warnung für die Hormonersatztherapie gestrichen. Was bedeutet das denn genau und was hat das für eine Bedeutung vielleicht für uns hier in Deutschland?
Also es hat für uns schon eine gewisse Bedeutung, würde ich sagen, und wir sind eigentlich auch ganz angetan, dass das passiert ist. Aber es ist eine relativ undifferenzierte Aussage von der FDA gewesen. Vielleicht muss man vorab sagen, was ist eine Blackbox Warning? Eine Blackbox Warning ist eine amerikanische Warnung der Behörden, die erscheint auf der Packungsbeilage oben in einer schwarzen Box und da wird gewarnt, dass das Medikament, um das es geht, erhebliche Risiken im Einzelfall mit sich bringen kann, die auch potenziell wirklich fatal sein können. Das heißt, das ist im Grunde so eine Art Stoppschild-Moment. Ich kenne zum Beispiel die Blackbox-Warning aus USA bei der 3-Monats-Spritze. Da hat sie eine sogenannte Blackbox-Warning für Teenager. Warum? Weil wenn Teenager die 3-Monats-Spritze kriegen, dann haben die ein hohes Risiko oder ein erhöhtes Risiko für eine Osteoporose. Das ist eine sinnvolle Warnung, dass man Mädchen, deren Knochen noch im Aufbau ist, keine 3-Monats-Spritze geben sollte. So. Und man hat aber, als diese WHI-Studie 2002 rauskam, eine Blackbox-Warning für die Hormontherapie erteilt, in der auch drin stand, Vorsicht, Hormone können Brustkrebs, Schlaganfall, Thrombosen und Demenz auslösen. Das war sozusagen direkt abgeleitet aus den Daten der WHI-Studie. Wir haben ja über diese WHI-Studie schon ganz oft gesprochen, nämlich, dass ein bestimmtes Medikament eingesetzt wurde, relativ hochdosiert, von dem man weiß, dass es, wenn man es schluckt, Thrombosen und Schlaganfälle fördern kann. Und wir wissen ja auch, dass diese Kombination aus diesen Hormonen das Brustkrebsrisiko etwas erhöhen kann. Aber wir haben auch schon drüber gesprochen, dass diese Risiken sehr übertrieben und generalisiert dargestellt wurden. Und mit dieser Blackbox-Warning hat natürlich jede Frau in den USA gedacht, oh mein Gott, Hormone bringen mich um. Deswegen ist es auch ziemlich gut, dass das jetzt aufgehoben wurde. Jetzt muss man aber wieder aufpassen ein bisschen. Vor dieser WHI-Studie wurden ja Hormone sehr undifferenziert und im Gießkannenprinzip so ein bisschen allen Frauen empfohlen, die in die Wechseljahre kamen. Und diese Studie hat zumindest mal dazu geführt, dass wir heute, auch mehr als 20 Jahre danach, die Sache ja sehr viel differenzierter sehen und sehr viel genauer hinschauen. Außerdem haben wir inzwischen Präparate, die weniger Risiken haben. Nichtsdestotrotz darf diese Aufhebung der Blackbox-Warning nicht dazu führen, dass sie jetzt wieder das Gießkannenprinzip anwenden, sondern dass wir weiterhin das machen, was Frau Simons, was Sie und ich schon seit zwei Jahren in diesem Podcast besprechen, nämlich, dass man immer genau hingucken muss, was braucht die Frau, was hat sie für Risiken, was kann ihr helfen, welche präventiven Aspekte haben wir. Nach wie vor ist es ja nicht so, dass man nur zur Prävention Hormone gibt, also um bestimmten Krankheiten vorzubeugen, sondern es geht immer noch um die Patientin, die Beschwerden hat. Also auf der einen Seite finde ich es gut, dass diese Warnung aufgehoben wurde, weil sie diese wirklich so ein bisschen so die Totenkopf, das Totenkopf-Thema ja. von den Hormonen wegnimmt. Also es war ja damals nach der WHI-Studie schlug das ja auch so um, dass ich dachte, es gibt Leute, die wollen jetzt auch in Deutschland auf jede Hormonpackung Totenkopf drauf machen, also was natürlich auch vollkommen übertrieben ist. Aber es kann jetzt auch nicht wieder umgekehrt so sein, dass es jetzt wieder Leute gibt, die Hormone ins Trinkwasser geben wollen. Auch schlecht. Der Mittelweg ist immer der beste. Den werden wir auch in Deutschland ganz sicher weiter einhalten. Es gibt einen Aspekt, den ich sehr begrüßt habe auch, dass da auch nochmal klar gesagt wurde, die vaginale Gabe von Östriol oder Östrogenen geht nach allem, was wir wissen, wirklich mit keinen Risiken einher. Und da in Deutschland noch auf den Beipackzetteln steht, die gleichen Risiken wie bei einer systemischen Hormontherapie. Das würde mich sehr freuen, wenn das tatsächlich aus den Beipackzetteln verschwindet. Hab auch schon mal überlegt, ob die DMG da mal eine Nachfrage bei den Behörden anstellt und sagt, okay, also eine vaginale Gabe von Östriol hat wirklich nach allen Daten, die wir haben, keine Risiken. Das sollte aus den Beipackzetteln verschwinden. Und wir haben in Deutschland eben keine Blackbox-Warning, das gibt es gar nicht. Wir haben sogenannte rote Handbriefe, die vom BfArM, also dem Bundesinstitut für Arzneimittelsicherheit, verschickt werden, wo zumindest vor Risiken gewarnt wird. Das ist aber eine sehr viel schwächere Aussage und zumindest nehmen das auch Ärzte ernst. Das ist auch gut, Ärzte und Ärztin, aber wir haben eine Blackbox-Warning gar nicht. Ich würde schon mal sagen, dass es gut ist, dass diese dramatische Warnung jetzt aufgehoben wurde, aber wir werden weiter differenziert vorgehen.
Und war eigentlich diese Aufhebung sozusagen das Resultat einer, dass man Studien nochmal zur Hand genommen hat und nochmal neu bewertet hat? Weil das Zitat, was ja sozusagen damit einherging, war, Hormone retten Ehen. Was irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich dann auch wieder geschluckt, ehrlich gesagt.
Ja, da bin ich auch, da bin ich völlig bei Ihnen. Ich finde auch die Art, wie das präsentiert wurde und dass jetzt plötzlich die Hormone wieder sehr in den Himmel gelobt wurden. Also Sie wissen ja, ich bin ja durchaus auch ein Freund von Hormontherapien, wenn es indiziert ist. Aber fand ich sehr undifferenziert und ich fand auch die ganze Pressemitteilung merkwürdig undifferenziert und wenig fundiert. Man hat fast den Eindruck, dass die Leute, die an der Entscheidung beteiligt waren, vielleicht Eheprobleme hatten oder so. Also ich meine, keine Ahnung. Also
ja, ich fand das ein bisschen merkwürdig. Die zuständigen Minister stehen ja auch nicht gerade für Wissenschaftlichkeit.
Nee, ganz genau. Das war auch mein Eindruck. Und es gibt jetzt auch keine neue Studie, das belegt. Vielleicht muss man eins sagen, vor 9 Jahren, 2016, das ist schon interessant, haben die Autoren dieser WHI-Studie eine Publikation gemacht, die schon sehr stark kritisiert hat, dass die Ergebnisse ihrer eigenen Studie in der Öffentlichkeit überinterpretiert wurden und es dann in der Folge zu einer extremen Unterversorgung von Frauen mit Hormonen kam, und zwar von Frauen, die eigentlich die notwendig gebraucht hätten. Und wir sagen ja immer, also ein Drittel der Frauen mindestens haben doch heftige Beschwerden. Und da es natürlich auch zu Reizbarkeit und Stimmungslabilität führt, kann vielleicht die ein oder andere auch eher mal gefährdet sein, wenn die Ehepartner damit nicht gut umgehen. Also es kommt ja immer auch auf die Situation an, aber da muss man aufpassen.
Für alle die sich mit dem Thema WHI-Studie noch nicht so ausführlich beschäftigt haben, ich verlinke euch in den Shownotes die Folge, wo wir das nochmal ausführlich besprechen. Und an der Stelle, wer das Ganze lieber nachlesen möchte, wir haben das auch sehr ausführlich in unserem Buch beschrieben, Hot Stuff, Wechseljahre Wissen to Go, was ja in diesem Sommer erschienen ist. Da haben wir dieser WHI-Studie und warum das damals für praktisch so einen Paukenschlag gesorgt hat, diese Studie, das haben wir dann nochmal gut erklärt und geschildert. So, jetzt geht's los mit den Hörerinnenfragen. Unsere Hörerin, die ist 50 Jahre alt und hat seit einem halben Jahr keine Blutungen mehr. Sie schläft seit 3 Monaten schlecht und hat Hitzewallungen. Nun hat sie mit einer Hormontherapie begonnen. Sie nimmt Östrogen, 2 Hub auf die Oberschenkel, Progesteron schluckt sie, weil sie diesen schlaffördernden Effekt irgendwie sehr charmant fand. Und jetzt schreibt sie, wird aber alles schlimmer. Sie schläft nur noch 3 Stunden, kann danach gar nicht mehr einschlafen und auch die Hitzewallungen sind eher stärker geworden. Außerdem muss sie jetzt oft grundlos weinen und bekommt seit einigen Tagen leichte Kopfschmerzen. Jetzt fragt sie, ist das nur eine Übergangsphase und wenn ja, wie lang dauert das?
Also dieser Fall ist im Grunde genommen fast fürs Lehrbuch, wenn ich mir das so überlege. Also ich glaube schon mal, ein Teil des Problems ist, dass das offensichtlich, dass diese Hörerin eine von den Frauen ist, die das Progesteron nicht vertragen. Das Progesteron wird ja immer sehr, sehr gelobt, weil es natürliches Progesteron ist und weil es eben den Schlaf auch fördert und weil es bei manchen Frauen auch so ein bisschen beruhigend und angstlösend wirkt. Aber das trifft eben nicht für alle Frauen zu. Und es gibt Frauen, es gibt dazu leider keine Studien, aber meine Schätzung ist, dass es so 10-20% sind. Vielleicht sind es auch weniger, ich kann es nicht sagen. Aber der Klassiker ist, und das trifft jetzt auf unsere Hörerin zu, wenn die das schlucken, dann macht es Kopfschmerzen, bei manchen macht es Schwindel. Auch dieses grundlos Weinen, was die Hörerin sagt, ist, dass es bei manchen Frauen eben wie so ein PMDS, also ein prämenstruelles dysphorisches Syndrom, auslöst. Das hängt an der Verstoffwechslung von Progesteron in Allopregnanolon. Daran hängt das dran. Das macht an einem Rezeptor im Gehirn, der GABA-Rezeptor heißt, sozusagen eine paradoxe Wirkung. Also eben nicht müde, sondern genau das Gegenteil. Aufgedreht seit Aggression, Depression, grundlos weinen. Und das sind natürlich auch die Patienten, wo es dann für den Schlaf nicht gut hilft. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man kann entweder das Progesteron stattdessen vaginal nehmen. Dann fallen viele dieser Wirkungen weg. Also auch besonders Kopfschmerzen und Schwindel. Aber man kann alternativ einfach ein anderes Gestagen nehmen. Und dann nehmen wir ja immer gerne in der Situation das Dydrogesteron, wo ich immer sage, es ist die kleine Schwester von Progesteron, weil es sehr ähnlich ist, auch ein ähnlich günstiges Nebenwirkungsprofil hat. Also nicht sehr das Brustkrebsrisiko fördert, ebenso wie das natürliche Progesteron, nur ganz geringfügig. Und aber gleichzeitig diese unangenehmen Wirkungen wie grundlos weinen, Kopfschmerzen, Schwindel und so weiter nicht hat. Es wirkt allerdings auch nicht schlafanstoßend. Aber da muss man sagen, dass auch das Östrogen den Schlaf der Patientin wahrscheinlich schon verbessert. Das heißt, ich würde umstellen auf Dydrogesteron und dann muss man mal ausprobieren, ob es dann insgesamt besser geht. Wenn die dann immer noch Hitzewallungen hat, dann kann es sein, dass vom Gel, was sie dann nimmt, möglicherweise nicht genug ankommt. Das wäre so eine Situation, wo man mal einen Spiegel macht.
Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass sie sagt, die Hitze wird sogar schlimmer.
Ja, das finde ich jetzt so ein bisschen, ja, das kann ich nicht ganz erklären. Da würde ich schon noch mal gucken, kommt genug vom Östrogen an? Wenn nicht genug ankommt, entweder die Dosis steigern oder zum Beispiel auf ein Pflaster umstellen, was auch sehr elegant wäre. Das klebt man dann 2x die Woche. Also ausprobieren, ob genügend Östrogen kommt und so viel Dosis geben, bis die Hitzewallungen weg sind. Und dann wird wahrscheinlich auch der Schlaf besser.
Manche teilen ja dann auch so ein bisschen auf, ne? Die nehmen ein bisschen Östrogen früh und Östrogen direkt vorm Schlafen und sagen, das hilft ihnen auch beim Schlafen. Muss man dann vielleicht auch mal ausprobieren?
Kann man ausprobieren, gibt es keine Daten zu, aber man kann im Einzelfall ist immer so ausprobieren. Ja, einfach ausprobieren, genau.
Okay. Und an den Schwankungen kann es nicht liegen, weil sie ist ja erst ein halbes Jahr blutungsfrei.
Das kann theoretisch daran liegen, aber gerade die Kopfschmerzen und dass sie plötzlich so rundlos weinen muss, würde ich in dem Fall dem Progesteron anlassen. Ziemlich sicher. Also die Kopfschmerzen fast mit Sicherheit.
Unsere nächste Hörerin, die hat bereits Erfahrung mit der Gestagen-Monopille. Und zwar durfte sie wegen einer Migräne mit Aura als junge Frau keine Kombipille mit Ethinylestradiol nehmen. Und sie schreibt, früher habe ich die Pillen mit Desogestrel sehr gut vertragen, vor 2 Jahren aber hat sie durch die Pille starke Depressionen bekommen und sie deshalb wieder abgesetzt. Nun ist sie mittlerweile 40 Jahre alt und hat seit 2 Jahren immer mal wieder Symptome wie mehr Migräne, Stimmungsschwankungen, Ängste, Schwindel, Unruhe, ab und an aber auch Brustschmerzen oder mehr Periodenschmerzen. Und die Stimmungsschwankungen und die Unruhe, die sind vermehrt mit Periodenbeginn. Ab Eisprung, wenn sie denn einen hat, wird's besser. Die Ärztin möchte ihr jetzt die Gestagen-Monopille Slinda geben. Aber unsere Hörerin hat Angst, dass dann die Depressionen wiederkommen.
Also bei der Patientin klingt es ja alles wie Perimenopause. Brustspannen wird man eher erst in der zweiten Zyklushälfte haben. Was ich untypisch finde, ist, dass die Hörerin schildert, dass die Schwankungen, die Stimmungsschwankungen vor allem in der ersten Zyklushälfte sind. Das ist so ein bisschen kontraintuitiv. Also da denkt man eigentlich, eigentlich ist doch umgekehrt. Das sehe ich super, super, super selten. Jetzt ist die nächste Sache, warum hat die, nachdem sie jahrelang die Desogestrel genommen hat, plötzlich Depressionen bekommen? Das ist ja auch wieder so ein bisschen untypisch. Wenn jemand über Jahre etwas nimmt und plötzlich ein Symptom auftaucht, dann ist es ja schon mal an sich nicht sehr wahrscheinlich, dass es jetzt plötzlich von diesem Präparat kommt. Das trifft auf auch alle möglichen anderen Sachen zu. Also wenn man was nimmt und nimmt es schon Jahre und plötzlich kriegt man ein Symptom, dann stelle ich immer die Frage, na, das hat doch eine andere Ursache. In dem Fall hätte ich die Fantasie, und das sehe ich auch öfter mal, dass wenn Frauen über einen längeren Zeitraum diese Gestagen-Monopillen nehmen, dann geht irgendwann der Eierstock so ein bisschen in die Knie. Ich sag's jetzt mal so ein bisschen salopp. Das heißt, die rutschen so allmählich in einen Östrogenmangel rein. Ich sehe das auch bei jungen Frauen, die diese Gestagen-Monopillen nehmen. Die nehmen das ein Jahr, alles super und plötzlich geht's ihnen schlechter. Ganz oft haben die dann einfach einen relativen Östrogenmangel. Es muss kein absoluter Östrogenmangel sein, aber relativ. Und das Fehlen vom Östrogen
kann... Was ist der Unterschied zwischen absolut und relativ?
Ja, also
das
absolut.
Ist ein zeitweise Östrogenmangel.
Nee, absolut wäre überhaupt kein Östrogen mehr. Mhm. Das gibt's zum Beispiel bei der 3-Monats-Spritze, die ich vorhin schon erwähnt habe, sehr häufig. Bei den Gestagen-Monopillen ist das selten, aber dass der Östrogenspiegel dauerhaft relativ niedrig ist oder auch, wie Sie sagen, zeitweise mal niedrig ist. Also das sehe ich oft und ich gebe dann direkt ein bisschen Östrogen dazu, über die Haut als Gel zum Beispiel oder Pflaster. Das kann man auch bei Migräne mit Aura. Und ich hätte jetzt in dieser Situation, so wie sie das schildert mit ihrem ganzen Problem, auch die Idee, erneut eine Gestagen-Monopille zu geben, ob das jetzt nochmal Desogestrel ist oder die Slinda, muss man ausprobieren. Da das ja zwei sehr unterschiedliche Präparate sind, finde ich jetzt auch für die eigene Psyche ist ganz gut, da nimmt man lieber ein anderes Präparat und nicht das gleiche, ist so. Aber dann großzügig von Anfang an Östrogen dazu. Also das würde ich dann großzügig machen, nicht jetzt unbedingt viel, vielleicht erstmal einen Hub und mal gucken, wie es geht. Ich finde den Fall relativ typisch, ja.
Zum Thema Gestagen-Monopille, da wurde ich auf Instagram gefragt, ob denn ein Hormonimplantat eigentlich die gleiche Wirkung hat wie eine Gestagen-Monopille.
Ja, das, ganz genau. Das heißt Nexplanon, früher hieß es Implanon. Das ist der gleiche Wirkstoff wie in den Desogestrelpillen. Und erzeugt auch etwa die gleichen Effekte. Also man kann dieses Hormonimplantat, für die Hörerinnen, die das nicht kennen, das ist so ein kleines Stäbchen, das wird in eine Muskelloge im Oberarm eingebracht, bleibt da eigentlich liegen und gibt einfach kontinuierlich dieses Desogestrel ab, beziehungsweise es gibt eine Vorstufe vom Desogestrel ab, wird dann verstoffwechselt, macht ziemlich genau die gleichen Spiegel, wie wenn Sie Desogestrel schlucken und damit macht es auch den gleichen Effekt. Dann braucht man keine Pille nehmen, sondern hat eine dauerhafte Pillenwirkung. Das ist schon ganz elegant.
Und dann könnte man, wenn man das liegen hat und merkt, oh, jetzt kriege ich Hitze und
genau.
Was weiß ich, ja. Könnte ich dann auch transdermal, also ich muss dann nicht wechseln auf eine Gestagen-Monopille, sondern könnte dieses Implantat liegen lassen.
Das können Sie im Prinzip liegen lassen, das bleibt 2 oder 3 Jahre liegen, das habe ich jetzt gerade nicht ganz im Kopf. ich muss eins einschränkend sagen, gerade beim Desogestrel, und das Gleiche gilt natürlich auch für dieses Stäbchen, nennen wir das, dieses Implantat, dass neuerdings ein bisschen diskutiert wird, ob die Wirkung des Gestagens an der Gebärmutterschleimhaut ausreicht zum Schutz der Gebärmutterschleimhaut. Ich habe da meine Zweifel. Ich habe auch vor kurzem noch mal wirklich intensiv nach Daten dazu gesucht und finde keine. Also das ist nicht gut untersucht. In den meisten Fällen wird es reichen. Das muss man einfach ausprobieren. Also dieses Stäbchen hat halt den eleganten Vorteil, ich muss nicht jeden Tag an was denken und schlucken. Das liegt da und ich muss mir keine Gedanken drüber machen.
Okay, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Schön, dass uns die Hörerin das geschrieben hat.
Stimmt, haben Sie recht. Sie haben recht, ja.
Die Doreen hat uns geschrieben, die nimmt die Slinda und hat aber Unruhe und depressive Verstimmung bekommen. Sie nahm dann ein Hub Östradiol dazu. Mit 2 Hub Östradiol wird es etwas besser, aber es ist eben noch nicht weg. Und sie fragt, wie entscheidet man, ob man mehr Östrogen nehmen sollte und ob das die Lösung ist. Sie hat nämlich, seitdem sie Slinda nimmt, auch noch Brustschmerzen und sehr empfindliche Brüste, was ja eigentlich für zu viel Östrogen spricht. Und die Frage ist, können vielleicht die Brustschmerzen und so auch von der Slinda kommen?
Also ich glaube nicht, dass die Slinda direkt Brustschmerzen macht, wobei auch das man nicht ausschließen kann. Ich hätte jetzt hier die Fantasie, dass sie zu viel Östrogen hat und dass vielleicht die Slinda bei ihr den Eierstock zu wenig unterdrückt. Das haben wir ja immer das Problem bei den, also diese Gestagene, alle Gestagene machen bei jeder Frau ein bisschen unterschiedliche Wirkung. Und es gilt auch für die Unterdrückung des Eierstocks. Und wir haben bei Slinda, auch beim Desogestrel, Frauen, die sind fast komplett unterdrückt von der Eierstocksfunktion. Wir haben aber Frauen, da haben wir noch starke Schwankungen der Eierstocksfunktion. Die haben auch dann mal Zysten am Eierstock und haben relativ hohe Östrogenspiegel.
Kann Unruhe und depressive Verstimmung von zu viel Östrogen? Oder ja, dann von den Schwankungen oder was?
Ich glaube eher von den Schwankungen, aber das Brustspann von zu viel Östrogen. Ich glaube, in dem Fall würde ich tatsächlich mal ein anderes Gestagenpräparat versuchen. Wir wissen nicht, wie alt Doreen ist, gell?
Nee.
Wir wissen deswegen auch nicht, ob die schon so in der Perimenopause ist, wo ja der Eierstock sowieso gern verrückt spielt. Beim Desogestrel nehmen wir dann in solchen Fällen, wenn wir den Eindruck haben, es unterdrückt nicht genügend, einfach ein bisschen mehr Desogestrel, zum Beispiel jeden zweiten Tag zwei Tabletten oder auch mal durchgehend 2. Bei der Slinda soll man das nicht machen, da soll man die Dosis nicht verdoppeln, weil die Slinda ein Gestagen enthält, das Trospirenon, was auch am Wasserhaushalt was macht und auch an den Elektrolyten, also Kalium, Natrium und so weiter. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Dann gibt es ja noch 2 Gestagene, die nicht zur Verhütung zugelassen sind. Das Dienogest könnte man dann einen Off-Label-Use versuchen oder das gute alte Chlormadinon. Da kommen wir nachher nochmal drauf, wo es vor Jahren einen roten Handbrief gab, dass es mehr Meningiome macht. Da würde ich da gerne nochmal drauf eingehen. Also das wäre dann nochmal zumindest vorübergehend eine Option. Wenn man das mal für 2-3 Jahre macht, macht es sicher noch kein Meningiom. Also man muss dann so ein bisschen spielen tatsächlich.
Die Doris, die hat auch eine Frage an uns. Sie ist seit 2 Jahren in der Postmenopause. Aufgrund starker Beschwerden nimmt sie seit 8 Monaten nun Hormone. Auch transdermal Östradiol und Progesteron nimmt sie vaginal. Sie fragt, kann es sein, dass in der Postmenopause noch immer Hormonschwankungen vorhanden sind? Es gibt nämlich Tage, da fühlt sich der Körper halbwegs normal an und dann wieder von einer Stunde auf die andere hat sie Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Energielosigkeit und in der Nacht wieder Hitze. Und plötzlich sind die Symptome dann auch wieder weg, obwohl ich nichts verändert habe. Doris schreibt, sie ist 55 Jahre alt, schlank und ein sportlicher Typ. Verrückter Fall,
ja,
oder?
Ja, wobei auch das sehen wir immer mal wieder. Gut, jetzt ist die Menopause ja erst 2 Jahre her. Also das heißt, da gibt es absolut noch Schwankungen. Das heißt, nach 2 Jahren nach der Menopause, warte mal, wie alt ist sie? 55. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es Schwankungen gibt. Nun muss man natürlich auch noch mal sagen, es gibt ja noch eine andere Variante, die man einplanen muss. Also das Östrogen, was sie nimmt, wird vielleicht auch nicht jeden Tag gleich verstoffwechselt. Das kann ja alle möglichen Ursachen haben. Kann mit der Hautdurchblutung zusammenhängen, mit ob es draußen warm ist, ob es draußen kalt ist. zu welcher, die nimmt es ja auch nicht wahrscheinlich immer exakt zur selben Uhrzeit. Und das Gleiche gilt auch für das vaginale Progesteron. Wobei die Symptome, die sie schildert, gehen ja eher in Richtung Östrogenmangel. Vielleicht braucht sie auch von beiden einfach ein bisschen mehr, um das auszuschalten. Ein Thema ist natürlich trotz allem, wir alle fühlen uns ja nicht jeden Tag gleich. Wir haben ja auch unterschiedliche Befindlichkeiten. Aber ich denke, es sind so zwei Aspekte. Vielleicht macht der Eierstock doch mal ein bisschen mehr oder weniger. Mich hat vor kurzem eine Kollegin sogar gefragt, die schon lange das Gleiche nimmt und sagt, plötzlich hätte sie wieder diese Symptome und das wäre doch komisch. Vielleicht, also die Schwankungen können hier sein und die veränderte oder schwankende Aufnahme von den Präparaten, die sie nimmt, oder eben dann irgendwann nochmal, dass der Eierstock dann ganz aufgibt. Und es ist ja trotzdem so, dass auch Hitzewallungen nicht bei jeder Frau im gleichen Muster jeden Tag vorhanden sind. Das heißt, die Befindlichkeiten variieren. Warum das so ist, Gott, ich glaube, wir sind ja keine Maschinen. Da spielen sich ja ganz viele Dinge eine Rolle.
Und würden Sie jetzt sagen, sie soll sozusagen insgesamt die Dosierung ein bisschen erhöhen oder soll sie nur an den Tagen, wo sie sagt, oh, jetzt kommen Gelenkschmerzen wieder und was weiß ich, dann lieber mehr Östrogen nehmen?
Also ich glaube, ich würde tatsächlich beides jetzt einfach mal verdoppeln und gucken, was dann passiert. Wenn sie dann Brustspannen kriegt, dann wieder ein bisschen runtergehen. Aber ich glaube, so mein Gefühl sagt, ich würde einfach jetzt mal ein bisschen mehr nehmen.
Die nächsten Fragen, die drehen sich um Krebsangst und Hormontherapie. Die Franziska ist 55 Jahre alt und nimmt seit 3 Jahren bioidentische Hormone, auch Transdermal und Progesteron. Sie hatte Gelenkbeschwerden und Schlafstörungen und auch manchmal Hitze. Die Hitze ist besser geworden bei den Gelenkschmerzen und Schlafstörungen. Naja, da hat es nicht wirklich geholfen, hat sie geschrieben. Ja. Nun ist ihre Schwester 57, also 2 Jahre älter als sie. Und bei ihr wurde ein schnell wachsender, hormongesteuertes Mammakarzinom entdeckt, wird mit Chemotherapie und anschließender OP behandelt. Und auch die Mutter der beiden ist mit 64 Jahren nach 9 Monaten an einem sehr aggressiven, hormongesteuerten Ovarialkarzinom, also an einem Eierstockkrebs, gestorben. Die humangenetische Untersuchung der Schwester war negativ und Franziska schreibt jetzt, ich stehe nun vor der Frage, ob ich meine Hormonersatztherapie beenden soll. Meine Frauenärztin meint, es wäre nicht unbedingt notwendig, weil ja die Dosierung sehr gering sei.
Also das ist so insgesamt eine Frage, die man nicht so eindeutig beantworten kann. Das ist nicht so eine Schwarz-Weiß-Frage, sondern kommt wirklich sehr drauf an. Das Erste, was ich mich frage, ist, die hatte gar nicht so schlimm Hitze. Und dann hat sie es auch wegen der Gelenke und Schlafstörungen genommen, aber dagegen hat es gar nicht so gut geholfen. Jetzt muss man sich mal schon grundsätzlich fragen, braucht Franziska eigentlich die Hormone noch? Ja, die nimmt es seit 3 Jahren, sie ist jetzt 55. Man muss sich fragen, braucht sie es eigentlich? Also ich würde das, glaube ich, jetzt mal erstmal reduzieren. Die nimmt ja 2 Hub und 200 Milligramm. Ich würde jetzt mal auf 1 Hub und 100 Milligramm gehen, Progesteron, und mal gucken, was dann passiert. Wenn die dann plötzlich dolle Hitze kriegt, sagt, nee, das will ich nicht aushalten, dann kann sie wieder mehr nehmen. Aber die Frage ist mal rauszufinden, braucht sie es eigentlich überhaupt? Die Familiengeschichte mit der Mutter mit dem Eierstockkrebs und der Schwester mit diesem Brustkrebs lässt einen schon tatsächlich an eine Genetik denken. Das sind diese BRCA1 und 2 Gene. Da gibt es aber mittlerweile auch andere Gene, die man identifiziert hat, die auch zu einer Häufung von Brust- und Eierstockkrebs führen. Nun ist die humangenetische Untersuchung bei ihr offensichtlich unauffällig gewesen, beziehungsweise bei der Schwester. Muss man sich trotzdem fragen, vielleicht gibt es irgendwelche Gene, die wir noch nicht kennen, die das Gleiche machen. Das ist alles denkbar.
Also Sie sind so, wären so ein bisschen vorsichtig, höre ich so raus.
Ich wäre ein bisschen vorsichtiger, gebe ich zu. Aber ich würde vor allen Dingen mal rausfinden, braucht sie eigentlich noch die Hormone oder nicht? Weil sie ja gar nicht so schlimm Hitze hatte und gegen das andere hat es nicht geholfen. Also ich glaube, ich würde einen Reduktionsversuch machen und ich würde auch denken, vielleicht ein bisschen zurückhaltender.
Und wenn die Hitze wieder kommt?
Ja, dann hätte ich jetzt nicht so ein großes Problem. Die muss natürlich engmaschig zur Vorsorge gehen. Aber das ist schon eine Familie, wo man wirklich genau hingucken muss.
Und diese Vorsorge, das wäre dann ein Brustultraschall bei der Frauenärztin einmal jährlich, den ich aber selbst bezahlen müsste, ne?
Ja, tatsächlich in der Situation mit der Schwester, mit dem Brustkrebs, würde man ihr jährlich eine Mammographie raten und die kriegt sie auch von der Kasse bezahlt. Und eigentlich einen Ultraschall auch. Ja, also es gibt wenige Gründe, wo man das alles bezahlt bekommt. Und eines davon ist ein Brustkrebs bei Familienangehörigen ersten Grades, sprich Mutter, Schwester, Tochter. Ja, die Oma zählt nicht, die Cousine auch nicht, die Tante auch nicht, sondern wirklich erstgradige Verwandte. Da wird sogar geraten zu einer jährlichen Mammographie und auch Ultraschall und es wird von den Kassen übernommen.
Okay, das ist interessant. Die Anne-Kathrin hat uns geschrieben, sie ist 50 Jahre alt und hat noch einen recht regelmäßigen Zyklus mit PCO-Syndrom. Das erklären Sie gleich noch mal kurz, Frau Schaudig. Sie hat mittlerweile Stimmungsschwankungen und fühlt sich oft niedergeschlagen. Wenn mehr Wechseljahresymptome dazukommen, würde sie gern eine Hormontherapie beginnen. Die Ärztin ist aber auch wegen verschiedener Krebserkrankungen in der Familie, Gallenblasenkrebs und Gebärmutterhalskrebs bei der Oma, nicht so begeistert von der Idee. Sie sagt, die Hormone könnten Krebsarten füttern. Nun schreibt Ann-Kathrin, ich weiß nur von der leichten Erhöhung des Brustkrebsrisikos. Sollte sie bei der Vorgeschichte mit Gallenblasenkrebs und Gebärmutterhalskrebs nun vorsichtig sein mit den Hormonen oder liegt es am PCOS, dass die Ärztin ihr nichts geben will?
Also, fangen wir mal an damit. Was ist ein PCOS? PCOS steht für polyzystisches Ovar-Syndrom und es ist eine relativ häufige, ich weiß gar nicht, ob man es Erkrankung nennen sollte, sondern Kondition, die mit verschiedenen Kriterien einhergeht. Das sind junge Frauen, die einen unregelmäßigen Zyklus oder gar keinen Zyklus haben, die zu viel männliche Hormone haben. Es geht häufig meistens mit einer Insulinresistenz einher. Und die Frauen haben dann auch als Folgen des zu viels an männlichen Hormonen mehr Pickel, Haarausfall, vermehrten Haarwuchs. In aller Regel hat das PCOS eben Zyklusstörung oder geht mit Zyklusstörung einher. Und das, da muss ich jetzt so ein bisschen mich fragen, wenn die einen relativ regelmäßigen Zyklus hat, da fragt man sich, hat die wirklich ein PCOS? Also kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Man muss allerdings sagen, dass ein PCOS, wenn die Frauen älter werden, dann brennt es so ein bisschen aus bei manchen. Das heißt, es ist tatsächlich so, die haben, bis sie 40 sind, total unregelmäßige Zyklen oder gar keinen Zyklus und diese ganzen Erscheinungen. Und das schwächt sich bei manchen Frauen mit dem Alter ab. Also vielleicht gehört sie dazu. Das PCOS wäre auf keinen Fall ein Grund, keine Hormone zu geben. Im Gegenteil wissen wir nämlich, dass PCOS-Frauen ein deutlich erhöhtes Risiko, und jetzt ist nochmal wichtig, für ein Gebärmutterschleimhautkrebs haben. Die Oma hatte einen Gebärmutterhalskrebs, das ist was völlig anderes. Gebärmutterschleimhautkrebs ist der Krebs, der in der Gebärmutterschleimhaut wächst, und PCOS-Frauen haben hierfür ein erhöhtes Risiko. So, wenn man mehrere Gründe, wahrscheinlich die Insulinresistenz als solche fördert das Risiko, aber auch ganz wichtig, Frauen mit PCOS haben eben oft keinen Eisprung, dann fehlt ihnen das körpereigene Progesteron und dann haben die ständig einen Östrogenstimulus an ihrer Gebärmutterschleimhaut. Und das führt, wenn es lange Jahre besteht, zum erhöhten Risiko. Da gibt es gute Daten zu, zum Teil sechsfach erhöhtes Risiko, je nachdem, welche Studie Sie angucken. So, das heißt aber, dann würde Anne-Kathrin, wenn sie wirklich ein PCOS hat, dann würde die profitieren. Man müsste dann aber wirklich ganz gut das Gelbkörperhormon ausreichend dosieren. Also mit 100 Milligramm Progesteron brauchen Sie da nicht anfangen. Das ist einfach zu wenig für die Gebärmutterschleimhaut. Da würde man, die hat ja noch Zyklen, der würde man sehr gerne eine Gestagen-Monopille geben. Bei PCOS-Frauen nehmen wir gerne die Slinda. Warum? Vermutlich leichte Verbesserung der Insulinresistenz. Und die wirkt auch antiandrogen, das heißt gegen männliche Vermännlichungssymptome, die die Frauen mit PCOS häufig haben. Ja? Also für die wäre Slinda tatsächlich meine erste Wahl. Und dann, je nachdem, braucht die dann aber wahrscheinlich auch schon direkt ein bisschen Östrogen dazu, wird man dann auch eher über die Haut geben. So, jetzt geht's noch zu den Krebsen in der Familie, Gebärmutterhalskrebs. Und da hat sogar ein Deutscher einen Nobelpreis für gekriegt, für diese Erkenntnis. Die sind durch Viren ausgelöst, nämlich das Human Papillomavirus, also HPV. Das ist das, wo auch jetzt immer bei den Vorsorgeuntersuchungen der Abstrich gemacht wird. Hm. Und man kann eigentlich
sagen, wogegen man sich impfen lassen kann, wenn man jung ist. Also meine Kinder sind beide geimpft. So, auch mein Sohn.
Das finde ich gut von Ihnen. Ich habe bei meinem Sohn versagt, aber egal.
Der ist zu alt, da gab es das noch nicht wahrscheinlich.
Ja, genau. Aber das ist richtig genau, was Sie sagen. Das heißt, also der Gebärmutterhalskrebs wird durch eine Hormontherapie ganz sicher nicht gefördert. Der Gebärmutterschleimhautkrebs, davon würde sie sogar profitieren, wenn sie ausreichend Gelbkörperhormon nimmt. Die Gallenblasenkrebs, gebe ich jetzt mal offen zu, habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Also Hormone können Brustkrebs fördern. Das wissen wir, wenn man es lange nimmt, und aber auch nur bei langfristiger Einnahme und auch nur eine leichte Erhöhung. Es gibt so ein paar wenige Krebsarten, die ebenfalls durch Hormone gefördert werden. Übrigens auch der Eierstockkrebs, wenn man da lange Hormone nimmt, gibt es auch ein leicht erhöhtes Risiko. Das ist aber ein eher seltenes Karzinom, deswegen ziehen wir es in die Aufklärung nicht so ein. Übrigens gibt es auch Daten, dass wenn man dazu ein Gelbkörperhormon nimmt, dass dann das Risiko wieder geringer ist. Also Anne-Kathrin muss auf jeden Fall auf ausreichend viel Gelbkörperhormon achten, dann würde ich gar, da hätte ich gar keine Sorge. Und weil sie auch so fragt, liegt es am PCOS, dass die Ärztin nichts geben will, das kann ich mir nicht vorstellen. Und nochmal, was das PCOS anbelangt, mit dem erhöhten Gebärmutterschleimhautkrebsrisiko hätte sie eher einen Benefit von einer Hormontherapie mit ausreichend Gelbkörperhormon.
Jetzt kommen wir zu unserem Fragenkapitel zu den Meningiomen. Und damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, erklären Sie uns doch nochmal genau, was das ist.
Also ein Meningiom ist ein Tumor der Hirnhaut. Also es ist kein wirklicher Hirntumor, sondern das Gehirn ist von einer relativ festen und dicken Haut umgeben, der Hirnhaut. Das sind die sogenannten Meningen. Und die können eben Tumore entwickeln. Das sind in aller Regel gutartige Tumore. Also die, das ist kein Krebs, die machen auch keine Tochtergeschwülste, keine Metastasen. Und jetzt kommt es aber sehr darauf an, wo die sitzen. Die sitzen manchmal so oben drauf, also da, wo auch die Schädeldecke ist, aber die können auch an der Schädelbasis sitzen und die sind meistens nicht sehr groß, können in Einzelfällen aber auch mal größer werden und fürs Leben sind sie eben in aller Regel nicht gefährlich, aber wenn sie an einer blöden Stelle sitzen, zum Beispiel an der Schädelbasis, können sie auch mal auf den Hirnnerv drücken, also man möchte die nicht so gerne haben, aber wenn man die Diagnose hat, ist es auch kein Drama. Die sind meistens gut operierbar, aber man operiert die auch ganz oft nicht, weil wenn die an der Stelle sitzen, wo es keinen stört und sie nirgendwo draufdrücken. Also es ist einfach dann einfach das
mechanische Reiz dann.
Genau, und der Punkt ist da ist ja der Schädel. Das heißt, die können sich nicht nach außen vorbuckeln, wenn sie wachsen, weil geht ja nicht, da ist ja eine Barriere, sondern die können nur nach innen drücken und da können sie eben irgendwo drauf drücken. Meningiome sind eigentlich selten und es wird immer von so ein paar auf 100.000 pro Jahr gesprochen, was verrückt ist und super wenig, aber wenn man auch guckt, also solche Dinge werden ja auch bei Obduktionen, also wenn nach dem Tod eine Sektion gemacht wird, also da findet man wohl schon in 2% der Menschen findet man bei einer Obduktion ein Meningiom. Zahlen variieren so ein bisschen, 2-3%, aber sowas, also so ganz super selten ist es jetzt auch wieder nicht. Was man mal irgendwann erkannt hat, ist, dass es Frauen gibt, wo ein Meningiom in der Schwangerschaft deutlich an Größe zugenommen hat. Und was hat man in der Schwangerschaft? Unglaublich viel Progesteron, auch Östrogen, aber das Progesteron. Man hat dann auch in Meningiomen zum Teil sogenannte Progesteronrezeptoren gefunden, wo man dann gesagt hat, aha, offensichtlich können Gestagene bei manchen Frauen mit einem Meningiom das Wachstum fördern. Und zwar hat man es eben bei Schwangeren erst gesehen. Und dann hat man mal so ein bisschen geguckt über die Jahre. Dann gab es als erstes eigentlich das Gelbkörperhormon Cyproteronacetat. Ich sag mal den Handelsnamen Androcur. Das gibt's im Moment in diesen gängigen Dosierungen in Deutschland gar nicht mehr. Und da hat man einfach gesehen, wenn Frauen oder Menschen, auch Männer, eine hohe Dosis von diesem Androcur nehmen, haben sie ein deutlich erhöhtes Meningiom-Risiko. Und jetzt so in den letzten Jahren hat man auch bei anderen Gestagenen mal nachgeguckt und kam dann auch darauf, dass Chlormadinon zum Beispiel als Gestagen ein Gestagen, was wir tatsächlich total gerne zur Zyklusregulierung eingesetzt haben, ist übrigens auch immer noch machen, und auch gerne mal zur Zyklusunterdrückung, weil es im Prinzip wirkt wie eine Gestagen-Monopille. So, dann hat man gefunden, auch da gibt es ein erhöhtes Risiko, und jetzt muss man einschränkend sagen, wenn es in hoher Dosis lange genommen wird. Was ist eine hohe Dosis? In Frankreich, wo die Studie herkam, sind es 10 Milligramm. Wir haben überhaupt nur 2 Milligramm Tabletten. Wir haben aber zum Teil auch 4 Milligramm eingesetzt, aber durchaus über viele Jahre. Ich muss jetzt sagen, wir haben das ganz viele Jahre verwendet. Ich habe eigentlich noch nie ein Meningiom darunter beobachtet, aber man muss natürlich auch sagen, wie kann man Meningiom entdecken, indem man Schädelröntgen macht? Das macht man ja nun nicht alle 2 Tage. Also insofern, ja, verstehen Sie, das ist meistens ein Zufallsbefund.
Ja, vielleicht entdeckt man es auch nicht.
Ja, genau. Es gab dann für das Chlormadinon vor 3 Jahren einen sogenannten rote Handbrief, die haben wir ja vorhin schon mal erwähnt. Das sind Warnbriefe der Behörde, hoppla, vorsichtig, Chlormadinon nicht zu hoch dosiert und zu lange geben, und dann waren wir alle so ein bisschen verschreckt, haben Frauen umgestellt. Ich hatte dann eine Situation, wo eine Patientin das schon länger nahm, und dann habe ich das ihr erklärt, dass wir es vielleicht umstellen müssen, und dann sagte sie plötzlich, ach so, ich habe ja ein Meningiom, das hatte sie mir bisher verschwiegen. Und es war ein Zufallsbefund, weil irgendwie wurde der Nacken geröntgt wegen Beschwerden, und da hat man unten gesehen am Kleinhirn, dass so ein kleines Meningiom war. So, wir wissen inzwischen, dass auch wahrscheinlich ist das ein Klassenphänomen. Wahrscheinlich können alle Gelbkörperhormone das Wachstum von Meningiomen ein bisschen fördern. Und da muss man einfach aufpassen. Also wir sind einfach ein bisschen vorsichtig. Wenn jemand ein Meningiom hat, geben wir am liebsten gar keine Hormone. Aber ich hatte neulich eine Patientin zum Beispiel, da ist eben auch bei einem Sturz auf den Kopf ein Meningiom festgestellt worden. Und dann kam sie zu mir und sagte, ich nehme doch jetzt schon seit 3 Jahren die Hormone, muss ich die absetzen? Da war meine erste Reaktion, besser absetzen. Und dann stellte sie aber raus, dass die vor 4 Jahren schon mal aus einem anderen Grund ein Schädelröntgen hatte. Und da war das Meningiom auch schon da in der gleichen Größe. Das heißt, es war gar nicht gewachsen. Also habe ich gesagt, okay, dann kann ja die Hormone nicht so schlecht gewesen sein. Man wird das natürlich im Verlauf kontrollieren. Das heißt, es kommt immer sehr auf den Fall an. Also jetzt habe ich da schon ganz viel zu erklärt, aber jetzt kommt Ihre Frage.
Jetzt kommt die Frage, genau. Die Hörerin ist 51 Jahre alt, leidet unter Wechseljahrebeschwerden. Am meisten belasten sie die Muskel- und Gelenkschmerzen und die Abgeschlagenheit. Sie hat sich schon auf Rheuma untersuchen lassen, da kam aber nichts raus. Vor 10 Jahren hatte sie bereits mal ähnliche Beschwerden, da war sie dann 41. Damals hat man in ihrem Gehirn ein Meningiom gefunden, oder besser gesagt in der Gehirnrinde, haben wir jetzt gelernt. Und als das dann raus war, ging es ihr mit den Medikamenten, die sie damals bekommen hat, prima. Nun kommen die gleichen Beschwerden wieder, und sie fragt sich, ist es möglich, dass ein Meningiom zu hormonellen Störungen führen und damit so etwas wie vorzeitige Wechseljahre einleiten kann? Ich habe gelesen, dass Meningiome Rezeptoren für Progesteron und Östrogen ausbilden, weswegen umgekehrt das Auftreten eines Meningioms bei Frauen in den Wechseljahren gehäuft vorkommen kann. Oder ist das ein dummer Gedanke?
Ja, das finde ich alles ziemlich kluge Fragen von der Patientin. Die eine Frage, dass sie mich, welche Medikamente sie damals eigentlich bekommen hat, das wissen wir nicht so genau.
Nee, das hat sie nicht geschrieben.
Hat sie nicht geschrieben, aber ist egal, das ist ja schon lange her. Also das, jetzt ist die ganz wichtige Frage, ist das Meningiom wirklich komplett entfernt worden? Und hat man nochmal nachgeguckt, ob nochmal eins kommt? Es gibt durchaus Frauen, die kriegen dann ein zweites und ein drittes Meningiom. Da scheint es schon auch eine genetische Disposition zu geben, dass man dann nochmal ein zweites oder ein drittes kriegt. Da gibt es keine guten Untersuchungen zu, aber wir sehen das gelegentlich. Also ich hätte jetzt grundsätzlich kein Problem, Hormone zu geben, wobei man jetzt auch noch mal fragen muss.
Aber die erste Frage war ja, Frau Schaudig, kann so ein Meningiom praktisch so eine hormonelle Beschwerden auslösen?
Ja, nein, kann es überhaupt gar nicht. Also das sitzt ja auf dem Hirn drauf, macht überhaupt nichts am Hormonhaushalt, und das Meningiom selber produziert auch keine Hormone. Ja, also es hat zwar selber Rezeptoren, manche der Meningiome haben das.
Und Sie haben aber vorhin gesagt, Progesteronrezeptoren
mehr sind Östrogen. Das ist so mäßig untersucht. Also vor allen Dingen kennt man Progesteronrezeptoren, möglicherweise auch ein bisschen Östrogen, aber eigentlich sagt man, wenn, dann sind die Progesteronrezeptoren das Thema. Die Neurochirurgen sind da inzwischen völlig von abgekommen. die sagen, das ist uns völlig wurscht. Eine Zeit lang hat man immer bei Meningiom-Operationen nach Progesteronrezeptoren geguckt. Das macht man jetzt nicht mehr routinemäßig. Es gab auch mal Studien, da hat man Antigestagene zur Behandlung gegeben. Das hat nicht funktioniert. Also es ist ein Thema, was nicht sehr eindeutig ist. Und da ist wahrscheinlich auch jedes Meningiom ein bisschen anders. Schwierig. Aber es ist auf keinen Fall so, dass Meningiome selber hormonelle Störungen auslösen. Oder zum Beispiel die Wechseljahre verschlimmern. Und da war ja auch die Frage, ob Frauen in den Wechseljahren mehr Meningiome haben. Nein, haben die nicht. Es ist natürlich so, wenn ich in den Wechseljahren so ein Hormon durcheinander habe und vielleicht mal phasenweise in der Perimenopause zu viel Hormone habe, wäre es theoretisch, aber da gibt es null Studien zu, denkbar, dass mal Meningiome ein bisschen gefördert wird. Aber das halte ich jetzt für vernachlässigbar. Grundsätzlich ist es so, und das ist schon auch interessant, Meningiome sind schon auch Alterserscheinungen im weitesten Sinne. Das heißt, je älter Menschen werden, desto häufiger findet man ein Meningiom. Und wenn wir jetzt mal uns überlegen, naja, die 60-jährige Frau nimmt in aller Regel keine Hormone. Das heißt, das Meningiom, was dann da auftritt, das kommt halt einfach mal irgendwann, so wie wir auch irgendwelche Hauterscheinungen kriegen, wenn wir älter werden. Also wenn wir älter werden, bilden sich einfach Knötchen, gut, meist oft gutartig, manchmal auch nicht gutartig. Das ist einfach ein Altersphänomen.
Also, Sie sagen, also die Beschwerden können nicht ausgelöst werden durch dieses Meningiom?
Nein, auf keinen Fall.
Und dass es ihr damals besser ging, hat vielleicht mit diesen Medikamenten zu tun gehabt, die wir jetzt nicht kennen?
Ja, das ist natürlich, wir wissen das jetzt nicht so ganz genau. Also wir wissen jetzt auch nicht, wo das Meningiom saß. Vielleicht hat es auf irgendwelche Nerven drauf gedrückt und ihr deswegen Gelenkschmerzen gemacht. Das kann man schwer sagen. Aber eigentlich machen jetzt Meningiome nicht Muskel- und Gelenkschmerzen und auch keine generelle Abgeschlagenheit, was sie damals hatte. Das hat sie jetzt, oder?
Das hatte sie damals wohl auch. Sie sagte, das waren die gleichen Symptome. Und wenn das jetzt rausgenommen wurde, wir wissen natürlich nicht, ob sie zu den Frauen gehört, die jetzt wieder ein neues haben. Das wurde wahrscheinlich nicht geguckt.
Ich glaube, ich würde bei ihr jetzt einmal ein Schädelröntgen machen und gucken, ob sie was hat oder nicht. Wenn sie nichts hat und auch andere Beschwerden hat, die eine Hormontherapie rechtfertigen, dann könnte man das trotzdem überlegen.
Und in die ähnliche Richtung geht die nächste Frage. Die Ann ist 50 Jahre alt und verwendet bioidentische Hormone schon. Und jetzt wurde ein ganz kleines Meningiom gefunden. Und jetzt ist auch bei ihr die Frage, darf sie die Hormone weiternehmen?
Ja, das ist die Frage, die ich auch vorhin schon so ein bisschen in den Raum gestellt habe. Wir wissen jetzt nicht, wie lange die das schon hat. Wenn wir jetzt wüssten, das hat sie da schon seit 5 Jahren und es ist nicht gewachsen, dann wären wir so ein bisschen entspannt, ist das eine. Das andere ist, dass es auch so ein bisschen drauf ankommt, wo das sitzt. Wir haben tatsächlich auf der Tagung der Deutschen Menopausegesellschaft jetzt so einen Fall vorgestellt. Da saß das zwar, also die hatte schon mal ein Meningiom und jetzt hat sie wieder eins. Und das sitzt an einer blöden Stelle an der Schädelbasis. Das heißt, man kommt da auch als Neurochirurg schwer dran. Müssen Sie sich immer vorstellen, an manchen Stellen an der Unterseite unseres Gehirns, da müssen Sie ja erstmal hinkommen. Und da liegen leider wahnsinnig viele Nerven, Gefäße und so weiter. Und da hat man auch Angst, dass man das verletzt. Also, dass man bei der Operation irgendwas durchschneidet. Und das heißt, selbst wenn es vielleicht klein ist und gutartig und eigentlich könnte man es gut operieren, aber man kommt schlecht hin. Gerade in solchen Fällen würde ich tatsächlich gar kein Risiko eingehen, weil auch wenn nicht sicher ist, dass wir mit Hormonen das Meningiomwachstum fördern, wollen wir dieses Risiko nicht eingehen. Also wenn da was wäre an der Stelle, wo es blöd ist und man es nicht operieren kann, dann würde ich sehr zurückhaltend sein. Wir sind grundsätzlich bei Frauen, wo wir wissen, dass sie ein Meningiom haben, extrem zurückhaltend. Und das sind tatsächlich auch die Frauen, es gibt ja jetzt diese neuen Medikamente gegen Hitzewallung, diese NK3-Inhibitoren, die setzen wir zum Beispiel auch gerne bei Frauen mit Meningiomen ein, weil wir wissen, da gibt es keinen Effekt, oder zumindest ist nicht bekannt. Und das geben wir denen lieber als Hormone, wenn das Meningiom noch drin ist. Wenn das Meningiom draußen ist, geben wir Hormone? Das ist wirklich so die Frage, konnte das komplett entfernt werden? Aber man sollte dann doch immer mal gucken, wächst noch mal eins nach.
Aber so ein bisschen höre ich raus, dass was auch wieder, dass eigentlich gute Studien fehlen, oder? Was eine Hormontherapie mit vorhandenen Mengen macht.
Ja, nein. Das ist natürlich diese Studien mit den Gestagenen aus Frankreich. Also ich habe es ja schon gesagt.
Aber das waren ja sehr hochdosierte Gestagene, ne?
Waren eher hochdosierte Gestagene und dann wird aber auch von den Studienautoren diskutiert, ob es einen sogenannten Kumulativeffekt gibt. Das heißt, auch wenn sie es niedrig dosiert geben über einen langen Zeitraum, ob es doch mehr macht, da gehe ich nicht so ganz mit, weil ich das so mittelplausibel finde. Aber sie haben völlig recht, so, es sind alles nur retrospektive Beobachtungsstudien, wo man einfach mal geguckt hat, bei Frauen mit einem Meningiom, haben die Hormone mal genommen, wie lang haben die genommen, dann hat man es hochgerechnet. Es gibt mittlerweile auch Daten, dass auch das MPA, also das, wo was in der 3-Monats-Spritze drin ist, auf jeden Fall einen Effekt hat, dass das Desogestrel einen Effekt hat. Also es scheint ein Klassenphänomen zu sein. Interessanterweise ist, dass es eine Studie gibt, die sagen, mit den bioidentischen Hormonen, Progesteron und Östrogen, scheint der Effekt nicht so zu sein. Das ist aber sicherlich auch wieder eine Dosisfrage. Und da kommt es sehr darauf an, wie viel die Frauen genommen haben. Also ich würde da keine Entwarnung geben. Wir geben bei denen auch, wenn ein Meningiom noch drin ist, kein Progesteron. Es sei denn, wir sehen, dass mit der Therapie das Meningiom ganz stabil ist. Also wenn es jetzt zum Beispiel an der Stelle sitzt, die nicht so blöd ist, ja, also oben an der Schädelkalotte zum Beispiel, dann würde ich mich trauen zu gucken, okay, wächst es oder nicht mit Hormonen. Aber wenn es an der blöden Stelle liegt, auf keinen Fall.
Okay, und wenn ich jetzt keine Gebärmutter habe, müsste ich ja nur Östrogen nehmen, als damit es mir besser geht?
Ja, da gibt es ehrlich gesagt gar keine guten Daten. Da wäre ich auch zurückhaltend, aber großzügiger. Und dann kommt es wieder auf die Frage an, was hat die Frau für Beschwerden? Können wir vielleicht die Hitzewallung anders bekämpfen? Im Zweifelsfall würde ich es einfach anders versuchen. Und da sind wir ja jetzt in der guten Situation, dass wir ein Präparat schon haben, was nicht hormonell gegen Hitzewallung hilft, das Veosa. Und das aber im Januar wahrscheinlich oder im nächsten Jahr gibt es noch ein zweites. Da kann man ausprobieren. Das ist das Elinzanetant, Linquet wird es heißen. Muss man einfach ausprobieren, was hilft. Also wir haben jetzt was Effektives gegen Hitzewallung, was wir bis es diese neuen Medikamente gab, nicht hatten.
Aber Frau Schaudig, die meisten Frauen wissen es ja gar nicht, ob sie so ein Meningiom haben. Ne?
Also das stimmt.
Zum Beispiel, ich weiß es nicht. Ich wurde dann, mein Gehirn wurde noch nie geröntgt.
Nein, das macht man auch. Man wird jetzt um Gottes Willen niemanden von einer Hormontherapie einen Schädelröntgen machen. Es sind meistens Zufallsbefunde und die sind selten, wirklich selten. Man sagt inzwischen, dass Frauen, die komische Symptome kriegen, plötzlich Ausfallserscheinungen von Nerven im Gesicht und so,
dass man da dann
komische
guckt.
Kopfschmerzen und so, da sind wir ein bisschen großzügiger, dass man doch mal einmal nachguckt. Aber bitte, ich muss jetzt wirklich warnen, nicht um Gottes Willen, nicht alle Frauen.
Nicht alle jetzt zum Arzt rennen und sagen, nein. Vor der Hormontherapie gucken.
Ja, nein, okay. Auf gar keinen Fall.
Okay.
Dafür ist es ein viel zu seltenes Phänomen. Viel, viel, viel zu selten.
Jetzt kommen wir zu den Fragen Hormonersatztherapie nach einer Abrasio, also oder manche sagen ja auch Ausschabung der Gebärmutterhöhle. Und die Stefanie hat uns dazu geschrieben. Sie ist 47 Jahre alt und sie schreibt, eine treue Hörerin unseres Podcasts. Das freut uns natürlich sehr.
Natürlich.
Sie fragt, wäre es möglich, in einer der kommenden Folgen auf Patientinnen mit einer Endometriumablation in Klammern Ausschabung, Verödung der Gebärmutterschleimhaut einzugehen. Dieser Eingriff kommt ja oft zum Einsatz, wenn die Menstruationsblutungen sehr stark und sehr häufig waren, wie in meinem Fall zu Beginn der Perimenopause vor circa 4 Jahren. Seitdem habe ich keine Regelblutung mehr, auch wenn die Eierstöcke noch arbeiten, mal mehr, mal weniger. Aber damit fehlt mir die Menstruation als Marker für die Phase der Wechseljahre und natürlich auch als Zeitpunktgeber für eine zyklische Anwendung der Hormontherapie. Ist es richtig, die Hormontherapie dann durchgehend anzuwenden? In meinem Fall wäre es Linda und Östrogengel primär zur Behandlung von Hitzewallungen.
Also ich muss gleich vorab was sagen. Die Ablatio des Endometriums ist was anderes als eine Abrasio.
Ah, okay.
Ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Mhm. Eine Abrasio ist einfach was, was man macht, wenn man irgendwie, meistens verbindet man das heute mit einer sogenannten Hysteroskopie. Das ist eine Spiegelung der Gebärmutter. Das ist ein bisschen wie eine Magenspiegelung, nur macht man das in der Gebärmutter und es muss mit Narkose gemacht werden. Das geht nicht anders. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Verdacht auf ein Polyp habe oder ein hoch aufgebautes Gebärmutterschleimhaut vielleicht auch ausschließen will, dass ein Krebs da drin sitzt. Dann mache ich eine Spiegelung und dann mache ich immer eine Ausschabung. Das heißt, ich entferne die oberflächlichen Schichten der Gebärmutterschleimhaut. Da bleibt aber die basale Schicht erhalten. Macht man auch bei Fehlgeburten oder auch bei einer Schwangerschaftsunterbrechung. Das wäre eine Abrasio, man sagt auch manchmal Curettage. Die Ablatio.
Ist das auch, was man Ausschabung nennt, dann Abrasio?
Das Abrasio ist Ausschabung, ganz genau. Die Endometrium Ablatio, das ist eine, also von Ablatio heißt, man entfernt die Gebärmutterschleimhaut. Das heißt, das macht man mal entweder mit einem Laser oder mit, es gibt so Netze, die man in die Gebärmutter einlegt, dann verkocht man das.
Goldnetzmethode, ne, heißt das?
Ganz genau, ja, genau, Goldnetzmethode. Und da verkocht man sozusagen die Gebärmutterschleimhaut und zwar auch die tiefen Schichten mit dem Ziel, dass ich gar nicht mehr Gebärmutterschleimhaut aufbauen kann. Ich finde es eine total wichtige Frage, weil ein Teil der Frauen bluten tatsächlich danach gar nicht mehr. Ein Teil hat noch Blutung ganz schwach, weil sie es doch nicht schaffen, wirklich alle Reste der Gebärmutterschleimhaut da zu verkochen. Und deswegen ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, Frauen, die Hormone nehmen in den Wechseljahren, nach Endometrium Ablatio, die müssen, also man kann es auch Verödung nennen, die müssen unbedingt ein Gelbkörperhormon dazunehmen. Also nicht denken, ah, da ist ja kein Endometrium mehr, brauche ich keinen Gebärmutterschleimhautschutz. Nein, den brauchen die unbedingt, weil es kann kleine Inseln von Gebärmutterschleimhaut geben, die dann so auch wachsen können durch Östrogen. Das heißt, unbedingt ein Gelbkörperhormon dazu. Das ist ganz wichtig. Das ist übrigens ein bisschen anders bei Frauen, die eine Gebärmutterentfernung hatten und der Muttermund stehen bleibt. Die müssen nicht zwingend ein Gelbkörperhormon nehmen, nur wenn sie nach der Operation doch noch ein bisschen Blutungen hatten. Das heißt, man muss sich vorstellen, die Gebärmutterschleimhaut ist ja vor allen Dingen im Gebärmutterkörper und nicht im Gebärmutterhals. Und bei dieser Operation, wir nennen die Lash oder supracervikale Hysterektomie, Gott, das sind furchtbare Begriffe. Also was macht man? Man schneidet quasi die Gebärmutter oberhalb des Gebärmutterhalses ab, entfernt den Gebärmutterkörper. Das macht man bei Blutungen, bei Myomen und so weiter. Und der Hals bleibt stehen. Das heißt, man muss dann auch noch zum Krebsabstrich gehen, weil im Gebärmutterhals kann sich ja noch ein Krebs bilden durch dieses HPV, also durch das Papillomvirus. Aber wenn die nach der Gebärmutterentfernung keine Blutung mehr hatten aus diesem Hals, der da stehen bleibt, dann brauchen die kein Gelbkörperhormon dazunehmen. Das ist wichtig. Anders als bei der Ablatio.
So, und bei der Abrasio brauche ich auch Gelbkörperhormon weiter?
Bei der Abrasio, da bleibt die Gebärmutterschleimhaut eigentlich komplett intakt. Das heißt, man hat auch weiter zyklische Regelblutungen, die baut sich wie der aufgehende Mond auf und ab. Also die Abrasio, da bleibt alles wie vorher. Genau, weil sie nur die oberflächlichen Schichten entfernen, das ist der Unterschied.
Also ist praktisch, wenn mir Frauen schreiben, seit der Abrasio haben sie keine Regelblutung mehr, dann war es eher eine Ablation und
genau.
Keine Abrasio.
Ja, es gibt ganz seltene Fälle, dass bei der Abrasio aus Versehen zu viel abgekratzt wird, das ist doof, und dass tatsächlich auch die basalen Schichten entfernt werden, aber das will man eigentlich nicht. Das ist dann eine echte, ja, wie soll man sagen, ein Nebeneffekt, der unerwünscht ist. Aber das ist super selten. Und passiert bei einer klassischen Abrasio fast nie.
So, jetzt kommen wir zu der Frage von Stefanie. Sie sagt, sie weiß ja nun gar nicht, in welcher Phase sie ist und dann, wie sie zyklisch die Hormone anwendet.
Ja, und der Punkt ist, dass, also ich will es mal anders sagen, ob die jetzt Hormone braucht oder nicht, muss man an Beschwerden festmachen. Wenn ich das richtig sehe, hat die auch schon Beschwerden ein bisschen, oder?
Mhm.
Also wir wissen jetzt trotzdem nicht, ist sie perimenopausal, ist sie postmenopausal.
Obwohl sie ja schreibt, die Eierstöcke arbeiten mal mehr, mal weniger. Also entweder wurde der schon mal geguckt oder sie merkt es vielleicht auch.
Ja, vielleicht sieht man auch im Ultraschall, dass da was passiert, ja. Und ob sie jetzt die Hormone zyklisch anwendet oder durchgehend, das ist ja davon unabhängig. Das ist ja eigentlich was, was man unabhängig von der Tatsache, ob postmenopausal oder perimenopausal entscheidet. Wenn die perimenopausal ist und das heißt, die Eierstöcke, diese schwankende Funktion der Eierstöcke ihr Beschwerden macht, dann ist es natürlich gut, sie nimmt ja was, Estreva und Slinda, oder? Ja, dann ist das die Idee, die ist perimenopausal, Slinda durchgehend. Und die entscheidende Frage bei ihr ist wahrscheinlich jetzt, wann kann ich ihn aufhören mit der Slinda und zum Beispiel was anderes nehmen? Das muss man tatsächlich anscheinend mit dem Ultraschall und gucken, arbeitet der Eierstock noch oder eben doch auch noch mal mit einer Hormonuntersuchung. Die ist, wie alt ist sie denn? Wissen wir, 47
ist sie, ne? 47, genau.
Und da muss ich sagen, mit 47 hat die ziemlich sicher noch eine Restfunktion wahrscheinlich. Also ich würde das noch weiternehmen und wann man dann damit aufhören kann, das ist ja immer diese tricky Frage, wann hat der Eierstock endgültig aufgehört und wann macht das? So eindeutig kann man das nicht beantworten.
Die Petra hat uns geschrieben, sie schreibt auch von einer Abrasio, weiß ich jetzt nicht, vielleicht war es auch doch eine Ablation vor 7 Jahren und sie ist jetzt 49 Jahre alt und weiß nicht, wo sie im Zyklus steht, weil sie nach dieser Gebärmutterschleimhautverödung nicht mehr geblutet hat. Wenn sie jetzt Verödung schreibt, war es eher eine Ablation, ne?
Ja, ich denke, es war eine Ablatio. Mhm.
Ablatio, okay, ich betone es falsch.
Vielleicht nur ganz kurz, also entweder sagt man Ablatio, das ist das lateinische Wort, oder man sagt Ablation mit N, das ist quasi die Eindeutschung. Also das ist nur nochmal.
Also Sie sind mehr die Lateinerin und
ja.
Sie schreibt, seit einiger Zeit leide ich nun an Durchschlafstörungen, also das Beschriebene, es macht Ping und ich bin wach. Anfangs hat mir das verschriebene Progesteron gut geholfen. Jetzt mit 300 Milligramm Progesteron wache ich aber regelmäßig mitten in der Nacht auf und kann einfach nicht mehr einschlafen. Morgens schmiere ich 2 Hübe Östrogen und tagsüber laufe ich nun wie ein Zombie durch die Welt. Was kann ich tun, damit ich wieder mehr Lebensqualität bekomme? Und als sie schrieb, wie ein Zombie, das liegt bestimmt an dem vielen Progesteron, oder?
Nee, das kann man auch nicht sagen. Also ich habe gerade so gedacht, ich glaube, die Petra hat tatsächlich den Podcast gehört, weil ich sage das ja immer. Ich sage immer, es macht Ping und dann ist man wach, kann nicht einschlafen. Und am nächsten Tag ist man Zombie, genau. Also ich glaube, dass die einfach in der Perimenopause ist. Die ist in der Perimenopause und hat genau das, was wir immer schildern. Die schreibt ja nichts von Hitzewallungen. Die ist wahrscheinlich in dieser Phase, wo der Eierstock verrückt spielt. Und das Problem ist, dass das Progesteron tatsächlich bei diesen Frauen manchmal hilft. Aber ich finde das relativ typisch. Die können dann super gut einschlafen, aber sie schlafen nicht durch. Und das ist ja ein relativ typisches Phänomen in der Perimenopause, dass das Progesteron einem für diese Schlafstörung nicht immer hilft. Und auch da wieder, jede Frau ist anders. Ich habe Frauen, die finden es super, sagen, kann ich es nicht dauernd nehmen. So, ja, ist ein bisschen schwierig, weil der Eierstock noch mitmischt. Aber ich habe eben auch Frauen, die genau das schildern, wie hier die Petra, dass sie zwar 300 Milligramm nimmt, aber trotzdem mitten in der Nacht aufwacht. Ich glaube, die wäre tatsächlich auch wieder ein Fall für entweder Desogestrel oder Slinda oder Dienogest oder Chlormadinon, zumindest mal eine Zeit lang durchgehend. Die ist in dieser Perimenopause, wo ja diese Schlafstörungen total typisch sind und die kommen eben durch die Schwankung des Eierstocks und nicht durch einen absoluten Mangel. Die braucht Gas und Bremse.
Ich überlege gerade, wenn manche Frauen kommen ja auch in der Perimenopause mit zyklischer Einnahme gut zurecht von bioidentischen Hormonen. Aber wie entscheide ich denn, wann ich anfange, dann das Progesteron zu nehmen, wenn ich sozusagen keine Blutung mehr habe, aber weiß, dass die Eierstöcke noch irgendwie mitmachen?
Ja, also das dieser ist genau Zeitpunkt. Das wissen wir eben nicht. Also ich kann es ganz schlecht entscheiden. Ich hätte jetzt bei Petra, glaube ich, nicht so ein Problem, das Progesteron tatsächlich einfach mal durchgehend zu nehmen. Wobei der hilft es ja nicht. Also bei Petra lieber ein Gestagen-Mono und ein Östrogen dazu. Aber bei jemandem, der sagt, mir hilft es total gut, da hätte ich jetzt auch nicht so ein Riesenproblem, wenn die eh nicht mehr blutet und wir nicht Angst haben, dass wir Blutungsstörungen produzieren.
Dann können wir es durchgehend nehmen.
Ja, da hätte ich jetzt nicht so ein Problem.
Damit sind wir jetzt bei dieser zyklischen Einnahme der Hormone, auch in der Postmenopause. Also wenn ich eigentlich gar keinen Zyklus mehr habe. Darüber haben wir in Folge 36 sehr ausführlich gesprochen. Ich packe auch die unten in die Shownotes. Und Frau Schaudig, wollen Sie noch mal kurz sagen, warum es auch in der Postmenopause sinnvoll sein könnte, die Hormone doch zyklisch zu nehmen?
Also es gibt manche Frauen, die mit einer durchgehenden Einnahme einfach nicht blutungsfrei sind. Und die finden auch da wieder, jedes Endometrium ist individuell unterschiedlich. Es gibt einfach Frauen, da kriegen wir die nicht blutungsfrei. Die bluten dann irgendwann und das finden die blöd, weil sie nicht wissen, wann blute ich denn jetzt? Bin gerade irgendwie im Sommerurlaub am Strand und plötzlich geht die Blutung los. Total blöd. Also es gibt solche, da kriegen wir es nicht hin. Und dann raten wir häufig zur zyklischen Einnahme. Dann weiß ich zumindest, wann muss ich mit der Blutung rechnen. Ich muss jetzt allerdings auch sagen, selbst die Frauen, die dann zyklisch Progesteron oder Dydrogesteron nehmen, erzählen mir häufiger, sie fangen schon an zu bluten, bevor die Pause richtig einsetzt. Auch da wieder individuell total unterschiedlich. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt, der meines Erachtens unterschätzt wird. Wir wissen schon, dass die zyklische Einnahme von Gelbkörperhormonen ein bisschen weniger Brustkrebs macht als die durchgehende Einnahme. Das wissen wir sehr gut von den synthetischen Gestagenen, weil wir da viele Studien zu haben. Das heißt, Frauen, die diese alten synthetischen Gestagene, die auch mehr Brustkrebs machen als Progesteron und Hydrogesteron, wenn die das zyklisch nehmen, ist ihr Brustkrebsrisiko geringer, als wenn sie es durchgehend nehmen. Das ist so. Das heißt, das wäre schon mal was, wenn ich viel Angst habe vor Brustkrebs, würde das für zyklische Einnahme sprechen. Wie ausgeprägtes zutrifft für Progesteron und Dydrogesteron, die ja ohnehin erst nach langer Einnahme von, sagen wir mal, mindestens 5, 6, 7 Jahren ein leicht erhöhtes Brustkrebsrisiko machen. Ob dieses Risiko dann wiederum so deutlich unterschiedlich ist, bei zyklischer oder durchgehender Gabe, da wird der Unterschied marginal sein. Aber ich habe Frauen, die sagen, ich habe Beschwerden, ich möchte Hormone nehmen, ich möchte es aber mit dem geringsten Risiko machen und für alles das geringste Risiko, dann sage ich, durchgehendes Östrogen und immer nur 2 Wochen im Zyklus des Progesteron oder Dydrogesteron und das Progesteron noch am liebsten vaginal, weil das wiederum die Gebärmutterschleimhaut besser schützt. Also Sie sehen, es ist schon ziemlich komplex und es ist nicht so eindeutig. Die meisten Frauen wollen halt nicht bluten und die nehmen es am liebsten durchgehend.
Weil das ist dann der Nachteil, dass man dann halt wieder blutet, ausgelöst durch diese Progesteronpause, ne?
Ganz genau.
Und deshalb fragt nun eine Hörerin, sie ist postmenopausal, nimmt die Hormone zyklisch, aber sie blutet nicht. Muss sie sich Sorgen machen oder ist das auch normal?
Eigentlich muss ich keine Sorgen machen. Es gibt dann 2 Ursachen dafür. Die eine Ursache ist, dass einfach das Östrogen so niedrig bei der dosiert ist, dass sie praktisch gar nicht genügend Gebärmutterschleimhautaufbau hat. Das heißt, dass gar nicht genügend Gebärmutterschleimhaut durch das Östrogen sich aufbaut und dann kann es auch nicht abbluten. Das wäre völlig harmlos. Dann blutet sie halt nicht, wenn es ihr sonst
Aber wenn ihr das Östrogen reicht, muss sie jetzt nicht mehr nehmen wegen der Blutung oder
nein,
so?
Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber es kann natürlich theoretisch sein, dass das Gelbkörperhormon zu niedrig dosiert ist und nicht ausreicht zu transformieren. Dann könnte man mal überlegen, okay, ich gehe mal ein bisschen hoch mit der Gelbkörperhormondosis, aber wenn sie dann auch nicht blutet, kann sie sich entspannen.
Kann sie das alleine machen oder soll sie lieber die Frauenärztin fragen?
Das würde ich schon die Frauenärztin mit ins Boot holen. Vielleicht auch mal einen Östrogenspiegel machen. Und wenn der wirklich relativ niedrig ist, dann erklärt es auch, warum sie nicht blutet. Also das ist was wir immer mal wieder sehen und da muss man sich keine Sorgen machen.
Ich habe jetzt bei Instagram in einem Post gelesen, das auch für diese zyklische Einnahme spricht, weil die Progesteronsensoren sozusagen immer mal eine Pause brauchen, um auch dann auf das Progesteron reagieren zu können.
Ja, das sind so hypothetische Überlegungen, die theoretisch greifen könnten. Aber ich kenne da keine guten Studien zu. Das ist mehr so eine Hypothese, dass man sagt, okay, aber ich glaube, es ist auch, dass man sagt, vielleicht der Progesteronreiz an der Brust bleibt weg. Also das ist nicht gut untersucht. Das kann man, reine Hypothese.
Okay. Damit sind wir am Ende dieser Folge mit vielen spannenden Fragen und vielen spannenden Antworten. Dankeschön an Frau Schaudig fürs Erklären, fürs laut Nachdenken. Und ich hoffe, dass wir anhand der heutigen Fragen vielleicht auch eure Fragen dann gleich mit beantworten konnten und euch auch ein paar Unsicherheiten nehmen konnten. Dankeschön, Katrin Schaudig.
Ja, ich danke auch und es hat Spaß gemacht, wie immer.
Und wer noch Lust hat, mal reinzuhören, was andere Kolleginnen und Kollegen in der ARD zum Thema Wechseljahre anbieten, dem empfehle ich den SWR-Podcast Das Wissen. Im Oktober ging es in 2 Folgen um die Wechseljahre und die Fragen, welche Therapien helfen und wie können Arbeitgeber und Gesellschaft Frauen in den Wechseljahren unterstützen. Das Wissen, den Podcast, findet ihr täglich in der ARD-Audiothek und den Link, den findet ihr bei uns in den Shownotes. Und wir sprechen in der kommenden Folge mit Dr. Reinhild Georgiev. Die Frauenärztin hat sich schon vor vielen Jahren auf das Thema Komplementärmedizin spezialisiert und sie berät an der Uniklinik Leipzig unter anderem auch Frauen, die nach einer Krebsdiagnose und einer Antihormontherapie in die Postmenopause mit all ihren Symptomen katapultiert wurden. Denn die Frage ist ja, wie kann man den Frauen helfen, die eben keine Hormone nehmen dürfen? Das ist unser Thema in der kommenden Folge. Abonniert unseren Podcast, damit ihr nichts verpasst und lasst gern auch eine Bewertung da. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt an eure Freundinnen, Schwestern, Arbeitskolleginnen, Partnerinnen und Partner. Über Feedback freuen wir uns auch unter der Mailadresse hormongesteuert@mdraktuell.de. Hormongesteuert hört ihr alle 14 Tage kostenfrei in der App der ARD Audiothek.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudich.